Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, hier bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol zu unserer Sendereihe Credo, der Glaube der Kirche. Mein Name ist Gregor Dornis. Ich freue mich, Sie heute Abend ein wenig durch diese Sendung begleiten zu dürfen. Unser Thema ist heute die Kindheitsgeschichte nach Matthäus. Wir beginnen damit eine insgesamt sechsteilige Reihe, in der wir den exegetischen Fragen, also den Fragen, die die neutestamentliche Forschung bewegen, genauer nachgehen wollen. Heute also der erste Teil einer Reihe zu diesem Thema, die Kindheitsgeschichte nach dem Matthäusevangelium. Vielerorts kann man ja hören, sowohl in populärwissenschaftlichen Artikeln oder Fernsehberichten, auch aus dem Mund vieler Theologen, Formulierungen wie die Forschung gezeigt hat, ist das Matthäusevangelium dann und dann entstanden, hat die Kindheitsgeschichte Jesu den und den Hintergrund, verfolgt der Evangelist Matthäus mit dieser seiner Darstellung diese und jene Absicht. In unserer heute beginnenden Reihe wollen wir uns ein wenig die Zeit nehmen, in Ruhe und ausführlich Hintergründe und Details auszuleuchten, auf denen jene Forschungsergebnisse aufbauen. Und natürlich wollen wir diese Thesen nach möglichst vielen Aspekten hin überprüfen. Und für dieses Unterfangen ist uns heute der Neutestamentler Professor Dr. Michael Krämer aus Benediktbeuern zugeschaltet. Grüß Gott, Professor Krämer.
Ja, grüß Gott. Grüß Gott auch meine verehrten Damen und Herren, Hörerinnen und Hörer des Radios Horeb.
Pater Professor, ich darf Sie unseren Hörerinnen und Hörern noch einmal kurz vorstellen. Sie sind als Sohn einer donauschwäbischen Familie 1923 geboren in der Batschka. Nach dem Besuch des Gymnasiums in Zagreb traten sie in die kroatische Ordensprovinz der Salesianer Don Boscos ein und dort legten sie dann am 12. Oktober 1941 die ersten Gelübde ab. Sie haben dann Theologie studiert, unterbrochen auch durch Haft in kommunistischen Gefängnissen. Sie sind dann 1953 aus Jugoslawien nach Deutschland ausgereist und haben nach ihrem Theologiestudium in Turin am 5. August 1956 in St. Ottilien die Priesterweihe empfangen. Und sie waren dann von 1960 bis zu ihrer Emeritierung im Jahre 1989 Professor für Neues Testament an der Benediktbeurer Salesianer Hochschule. Zu ihren Hauptforschungsgebieten gehört das sogenannte synoptische Problem, also die Frage, warum die ersten drei Evangelien in unterschiedlicher, auch voneinander abweichender Weise über Jesus Christus berichten. Und da haben sie in jahrelangen Forschungsarbeiten sehr viel zu diesem Thema sehr intensiv gearbeitet. Ich möchte zwei ihrer Publikationen, die dieser Forschungsarbeit dann entsprungen sind, hinweisen. Zum einen ihr Werk Die Entstehung der synoptischen Evangelien, das Matthäusevangelium. Es ist im Verlag der Deutschen Hochschulschriften 1997 erschienen, im Verlag Hensel Hohenhausen. Und ein weiteres Werk zu diesem Themenbereich. Sie haben ein Buch geschrieben, Die Überlieferungsgeschichte der Bergpredigt, eine allgemeinverständliche Darstellung des Ergebnisses einer synoptischen Studie zu Matthäus 4,23 bis 7,29 und Lukas 6,17 bis 49. Professor Krämer, eine erste Frage. Wir werden einiges von Ihnen zur Entstehung, zur Bedeutung, zum Hintergrund der matthäischen Kindheitsgeschichte Jesu hören. Auch dazu werden Sie auf Entstehungsfragen und so weiter eingehen. Eine erste Frage dennoch, wie muss ich mir denn das vorstellen, wie so ein Evangelium entsteht? Also hat Matthäus dort gesessen und einen Stift genommen, drauf losgeschrieben? Hat er sich Augenzeugenberichte angehört oder gar protokolliert? Hatte er Quellen? Wie muss ich mir das vorstellen?
Wenn ich Ihnen auf diese Frage jetzt antworten sollte, dann bräuchte ich gleich ein ganzes Semester, um das zu sagen, was da eigentlich zu sagen ist. Das heißt, zurzeit beherrscht weitgehend in der katholischen Kirche, auch in der evangelischen, die Meinung, dass das so geschehen ist, dass das Markus-Evangelium das älteste und erste Evangelium sei und dass Matthäus und Lukas sehr spät, in den 80er Jahren nach Christus, dieses Evangelium überarbeitet haben, das heißt ergänzt haben mit Texten aus einer Quelle, die uns nicht mehr erhalten ist. Darum heißt es Quelle, weil wir keinen Namen kennen von dem Autor und keinen Inhalt. Nur aus den Texten, die Matthäus und Lukas gemeinsam haben, schließt man auf diese Quelle. Und ja, man kann sagen, fast 200 Jahre lang hat man sich begnügt, darüber zu spekulieren. Und seit 1983 bis 2000 haben zwei Kommissionen, eine in Amerika und eine in Deutschland, sich die Mühe gemacht, mal zu eruieren auf wissenschaftlichem Wege, wie diese Quelle ausgeschaut hat. Das heißt, welche Texte waren da drinnen. Und das ist jetzt unser heutiger Stand.
Vielen Dank für diesen ersten Einstieg, wie Ihre Position dazu ist. Das werden Sie uns in dieser Reihe ausführlich schildern. Wir freuen uns nun und sind gespannt auf den ersten Teil Ihres heutigen Vortrags. Bitte.
Meine sehr geehrten Hörerinnen und Hörer, für einige von Ihnen werde ich sicher kein Unbekannter mehr sein. Bei Radio Horeb war ich zu hören in den Jahren 1999 bis 2001, besonders mit zwei Reihen von Vorträgen. Die mit der Überschrift Jesus, der Sohn und Bote Gottes, ist auf Wunsch von Hörern und Hörerinnen auch in Buchform erschienen. Eine weitere Reihe hatte zum Thema die Kindheitsgeschichte nach Matthäus. Wegen der Wichtigkeit dieses Themas und wegen der vielen Schwierigkeiten, die sie dem Leser bereitet, hält man es für richtig, das Thema wieder ins Programm aufzunehmen, da inzwischen viele Hörerinnen und Hörer hinzugekommen sind, die dieses Thema damals nicht gehört haben. Aber auch die sich damals die Vorträge angehört haben, werden sie dankbar noch einmal hören wollen. Von den Rückmeldungen, die ich dazu bekommen habe, führe ich hier nur zwei an, um Ihnen Mut zu machen, eine Reihe von 6 Vorträgen über dieses nicht gerade leichte Thema anzuhören. Ein junger Professor für Physik schreibt unter anderem:
Ich habe mit großem Interesse Ihre Vorträge auf Radio Horeb gehört. Dieses Interesse hat sich zusehends auch in Erstaunen und Freude verwandelt, nachdem Sie einen so plausiblen und fundierten Weg aufgezeigt haben, die Kindheitsgeschichte bei Matthäus zu lesen und zu verstehen.
Der Inhaber eines Übersetzungsbüros äußert sich so:
Zuerst danke ich Ihnen ganz herzlich für Ihre Mühe, uns, den Hörern von Radio Horeb, die Ergebnisse Ihrer wissenschaftlichen Untersuchungen in allgemein verständlicher Form nahezubringen. Ich war bestimmt nicht der Einzige, der an jedem der 6 Abende alles stehen und liegen gelassen und gebannt Ihrem Vortrag zugehört hat. Besonders dankbar bin ich Ihnen, weil Sie Ihre Forschungen auf ein Gebiet konzentriert haben, dessen Verständnis dem Laien unnötige Schwierigkeiten bereitet. Der ellenlange Stammbaum zum Beispiel mit den vielen überflüssigen Namen. Es ist so wohltuend dargelegt zu bekommen, dass das nicht zu irgendwelchen Ungereimtheiten gehört, die man in der Heiligen Schrift, Augen zu, Ohren zu, Verstand abgeschaltet, in Kauf zu nehmen hat.
Und das mag Sie ermutigen, meine lieben Hörerinnen und Hörer, die langatmigen Ausführungen aufmerksam zu verfolgen, wenn Sie diese als glaubwürdig empfinden sollten. Heute wollen wir uns als Einstimmung auf das, was uns in den kommenden Vorträgen erwarten wird, stichwortartig die Schwierigkeiten anhören, denen man in dieser Kindheitsgeschichte üblicherweise begegnet. Erstens, die Kindheitsgeschichte nach Matthäus bereitet für den Normalchrist beim Lesen etwa folgende Schwierigkeiten. Erstens, die Situation Josefs, der sich angesichts der Schwangerschaft seiner Verlobten mit einem Verdacht auf Ehebruch quält, wirkt eher peinlich denn als fromm. Der Text scheint nahezulegen, dass Josef in dieser Situation beschloss, seine Verlobte aus der Ehe zu entlassen. Nur der Eingriff eines Engels hinderte ihn daran, den gefassten, verhängnisvollen Entschluss in die Tat umzusetzen.
Obendrein scheint diese Kindheitsgeschichte zu bestätigen, dass das Eheleben zwischen Josef und Maria ohne Geschlechtsverkehr nur bis zur Geburt Jesu dauerte, wenn es heißt, als Josef vom Schlaf erwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm befohlen hatte, und er nahm seine Frau zu sich und er erkannte sie nicht, bis sie einen Sohn gebar. 1, Vers 24 bis 25.
Ferner, die Erzählung der Geschichte mit den Weisen und Herodes klingt märchenhaft naiv und wirklichkeitsfremd, wenn die Weisen nach Jerusalem kommen und einfach nach dem neugeborenen König der Juden fragen, ohne dass gesagt wird, an wen sie diese Frage gestellt haben. Und wenn auf diese Kunde nicht durch Herodes, sondern mit ihm auch ganz Jerusalem erschrickt, warum hätte denn ganz Jerusalem wie Herodes auf die Nachricht, dass der Messias geboren sei, erschrecken sollen? Sie hätten doch eher darüber erfreut sein müssen.
Nachdem Herodes durch die Versammlung aller hohen Priester die Antwort erhalten hat, dass dies in Bethlehem geschehen sein muss, schickte er sie weg, ohne ihnen einen seiner Kundschafter als Begleiter hinzugesellen, um festzustellen, wer dieser neugeborene Konkurrent auf seinen Thron sei. So sorglos ist Herodes mit den Prätendenten auf seinen Thron nicht umgegangen. Er hat sogar seine zwei ältesten Söhne, die einer Verschwörung gegen ihn beschuldigt waren, hinrichten lassen. Man könnte die ganze Geschichte mit dem Titel überschreiben: Der übertölpelte Bösewicht.
Eine weitere Schwierigkeit findet der fromme Leser in der trockenen Aufzählung von Geschlechtern im Stammbaum Jesu. Der Durchschnittschrist kann damit nichts anfangen. Darüber hat sich schon Luther in seiner Predigt am 18. Dezember 1533 ausgelassen. Ich lese direkt. Da sieht sich's an, quasi sit unnutz vergeblich Schrift, quod recensuit nomina der lieben Väter, cum noster illis nihil omninos ciamus, und uns nichts damit geholfen ist. Ins jetzige Deutsch übersetzt heißt das: Das sieht sich's an, als sei es unnütz, eine unnütze Schrift, die Namen der lieben Ahnen aufzählt, von denen wir überhaupt nichts wissen und wodurch uns nicht geholfen ist.
Noch drastischer hat das ein Pfarrerdichter in Stiche gekleidet. Der war ein Sohn, der war ein Sohn, der war ein Sohn. Der zeugte den, der zeugte den, der zeugte den. So schleppt sich's fort im trägen Leierton, bis tote Namen wirr im Hirn sich drehen. Stammbäume von beschränktem Toren sind plump eingeflickt, wenn nicht von schnöder Hand, für Junker eitle Weiber von Gewinn, dass sie nicht glauben unter ihrem Stand. Ausreiß ich euch, was soll das dürre Blatt? Was ist's, ob Hinz den Kunst gezeugt hat? Herab zu dem, der frei die Welt gemacht. Georg Pfaffenmüller, Jesus im Urteil der Jahrhunderte, Leipzig 1908.
Was ist denn daran so wichtig, fragt sich weiter der Christ von heute, dass betont wird, dass sich in jedem dieser Ereignisse eine Prophezeiung erfüllt habe, sogar im Kindermord.
Das sind so die Schwierigkeiten, die der Normalchrist beim Lesen dieser Kindheitsgeschichte empfindet.
Aber auch die alte Kirche hatte mit der Kindheitsgeschichte nach Matthäus ihre Schwierigkeiten. So fragte man sich, warum wird der Stammbaum Jesu nach Josef geführt, wenn Josef doch nicht sein Vater ist?
Wieso zwei unterschiedliche Stammbäume? Einer nach Matthäus und ein anderer nach Lukas. Warum Lukas den Stammbaum Jesu bis auf Adam und so bis auf Gott zurückführt, Matthäus aber nur von Abraham bis auf Messias?
Anscheinend haben sich schon die ersten Christen in dieser Sache gestritten. Denn Paulus mahnt seinen Schüler Timotheus im ersten Brief an ihn, sich aus solchen Diskussionen herauszuhalten. Ich zitiere direkt: Bei meiner Abreise nach Mazedonien habe ich dich gebeten, in Ephesus zu bleiben, damit du bestimmten Leuten verbietest, falsche Lehren zu verbreiten und sich mit Fabeln und endlosen Geschlechtereien abzugeben, die nur Streitfragen mit sich bringen, statt dem Heilsplan Gottes zu dienen, der sich im Glauben verwirklicht. Das Ziel der Unterweisung ist Liebe aus reinem Herzen, gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Aber auch die moderne Exegese hat mit dieser Kindheitsgeschichte ihre Schwierigkeiten. Die Schwierigkeiten der modernen Exegese mit der Kindheitsgeschichte nach Matthäus ist jetzt unser Thema. Nach zwei jahrhundertelangem mühevollem Suchen und vergleichen mit ähnlichem Stoff in der religiösen und profanen Literatur der alten Welt, hat die moderne Exegese schließlich aufgegeben, in den Episoden der Kindheitsgeschichte nach Matthäus geschichtliche Ereignisse zu sehen. Es handelt sich nach dem Ergebnis ihrer historisch-kritischen Erforschung um reine Literatur.
Wenn Literatur, was ist der Zweck dieser literarischen Fiktion? Was sind die Quellen, derer sich Matthäus bei der Gestaltung dieser literarischen Fiktion bediente, auf die er sich stützte? Da sind sicher, so argumentiert man, gewisse allgemein bekannte Fakten. Maria ist mit Josef verlobt. Jesus ist jungfräulich geboren. Er ist in Bethlehem geboren, aber in Nazareth aufgewachsen. Die Namengebung Jesus ist durch einen Boten Gottes bestimmt worden. Diese Fakten brauchen von gläubigen Christen nicht angezweifelt zu werden, beteuert man. Anders die literarische Einkleidung dieser Fakten. Die Geschichte vom ausgetricksten Herodes und von den zu lobenden Heiden, die sich große Mühe gegeben haben, auf das Zeichen eines zu deutenden Sternes hin den neugeborenen König der Juden zu suchen und zu finden, und von den zu rügenden Juden, die durch die Propheten wussten, dass er in Bethlehem geboren werden sollte, die aber auf die Botschaft, er sei geboren, zusammen mit Herodes erschrecken und sich nicht die Mühe geben, nach Bethlehem zu gehen und ihn zu suchen. Diese Geschichte scheint dem Evangelisten auch schon bekannt gewesen zu sein. Mit einer solchen Geschichte wollte die schon überwiegend heidenchristliche Christenheit in den 80er Jahren nach Christus den Eifer der Heiden loben, den Retter zu suchen, und sie wollten die Gleichgültigkeit der Juden dem Retter Jesus Christus gegenüber rügen.
Wenn Literatur, stellt sich ebenso die Frage, was waren die literarischen Vorbilder für den Schöpfer dieser Kindheitsgeschichte, an den er sich beim Schreiben ausrichtete? Waren es legendäre Königskindsgeschichten, in der Josefs Geschichte zum Beispiel aus dem Alten Testament finden sich Anklänge an die fromme Geschichte über die Geburt des Mose? Während seine Frau schwanger geht, seine Mutter mit ihm schwanger geht, wird dem Vater des Mose im Traum offenbart, dass seine Frau einen Sohn gebären wird, der sein Volk aus der ägyptischen Sklaverei befreien wird. Die Magier verkünden dem Pharao die Geburt des Mose, dieser erschrickt und beschließt, das Kind zu töten.
In der Fluchtgeschichte mit dem Jesuskind finden sich Ähnlichkeiten mit der Geschichte des großen Herrschers, angekündigten Königskindes, das vom herrschenden König als Rivale empfunden wird und das er zu töten versucht, was ihm aber nicht gelingt. Eine Geschichte, die in der Antike weltweit verbreitet war. Siehe Lutz, das Matthäusevangelium, evangelisch-katholischer Kommentar. Das alles konnte ihm die Geschichte um die Geburt Jesu suggeriert haben.
Eine andere wichtige Frage, die sich stellt: Was wollte Matthäus mit dieser Kindheitsgeschichte aussagen? Was wollte er bezwecken? Das ist für die moderne Exegese die schwierigere Frage. Von dem allem abgesehen sieht man für die Kindheitsgeschichte keinen klaren, eigenständigen Zweck. Sie muss im Gefüge der offensichtlich als Ganzes konzipierten Einleitung zum Evangelium gesehen werden. Diese Einleitung erstreckt sich über die Kindheitsgeschichte hinaus, von Kapitel 1, Vers 1 bis Kapitel 4, Vers 16. Sie umfasst nicht weniger als 10 beschriebene Ereignisse. Dieses sonderbare Gebilde zeigt keine erkennbare einheitliche erzählerische Aussageabsicht. Man versucht deshalb, dieses Gebilde mit dem Bild einer musikalischen Ouvertüre zu einer Oper zu deuten. In der Ouvertüre erklingen alle Motive an, die dann im musikalischen Werk zur Ausführung kommen werden. So sieht man in dieser Einleitung die Aufmerksamkeit nicht so sehr auf die erzählenden Episoden an sich gerichtet, sondern sieht in diesen Ereignissen auf eine Reihe von Themen hingewiesen, die dann im Korpus, das heißt im ganzen Evangelium, zur Sprache kommen werden.
So deutet Joachim Knilka, von dem der neueste große katholische Kommentar zum Matthäusevangelium kommt, diese Texte als Einleitung zum Evangelium. Zitat: Jeder Evangelist beginnt sein Evangelium auf eine ihm eigentümliche Weise. An den Anfängen werden Schwerpunkte gesetzt, Richtungen angedeutet, in die der einzuschlagende Weg führen soll. Linien erkennbar, die sich zu einem Konzept zusammenfügen werden. In dem Willen, ihrem Werk eine Prägung zu geben, waren die Evangelisten an ihnen vorgegebene Überlieferungen gebunden. Diese Bindung, die sich vor allem darin zeigt, dass sie nur in den seltensten Fällen zu den überlieferten Texten oder Perikopen neue produzierten, muss besonders dort in Erscheinung treten, wo sie mit dem Wollen zum eigenen Konzept konkurriert. Was wir in dem Abschnitt, den wir die Vorgeschichte nennen wollen, vereinigt finden, sieht auf den ersten Blick recht heterogen aus. Ein Stammbaum Jesu, eine Geschichte, die seine Geburt mehr voraussetzt als erzählt, das Kommen der Magier, Flucht nach Ägypten und Rückkehr nach Nazareth. Die Geschichte und Predigt des Vorläufers Johannes, die Taufe Jesu und Versuchungen Jesu, schließlich als fester Schlusspunkt die Übersiedlung nach Kapernaum. Die so gezogene Schlussgrenze der Vorgeschichte hat darin ihre Begründung, dass Jesus in ihr noch nicht als öffentlich Wirkender, Künder, Heilender ins Blickfeld tritt. Auch die Taufe mit der ihn als Sohn Gottes offenbarenden Stimme macht hier keine Ausnahme. Alles ist Einführung.
Dennoch ist in der Vorgeschichte das Evangelium im Kern enthalten. Bei aller Verschiedenheit des Überlieferten, bei aller Lückenhaftigkeit in der zeitlichen Abfolge, zwischen Kapitel 2 und 3 klafft ein Zeitraum von 30 Jahren, folgende Schwerpunkte der Vorgeschichte, die gleichzeitig Schwerpunkte des Evangeliums sind, seien herausgestellt. Die Vorgeschichte, das Evangelium ist Christusverkündigung.
Diese Perspektive ist die entscheidende. Schon im ersten Satz wird Jesus als der Sohn Davids und der Sohn Abrahams vorgestellt. Durch die Geburt aus der Jungfrau soll er als Sohn Gottes erkannt werden. Als solcher erweist er sich durch die über ihn ergehende Stimme am Jordan, durch seinen Willen alle Gerechtigkeit zu erfüllen, durch seinen Gehorsam in der satanischen Anfechtung und endlich als Licht, das aufstrahlt über dem Land Zabulon und Neftali. Neben das Christliche tritt das ekklesiologische Anliegen. Es ist wie im Evangelium so bereits in der Vorgeschichte einbezogen in die Auseinandersetzung der Kirche mit der Synagoge, die Ablösung des alten Gottesvolkes durch ein neues. Der Kindermord von Bethlehem und die Klage der Rachel stehen für die Vergangenheit, das Kommen der Magier und das von Christus erleuchtete Galiläa der Heiden für die Gegenwart.
Wir zitieren immer noch Knilka. Man wird zugeben, dass der teilweise noch gebräuchliche Begriff von der Kindheitsgeschichte aufzugeben ist. Er setzt eine andere Abgrenzung der Vorgeschichte voraus, träfe aber auch für das Kapitel 1 und 2 die Kindheitsgeschichte nicht zu. Das Anliegen besteht nicht darin, die Geschichte Jesu biografisch zu ergänzen, sondern ist im theologischen Konzept angesiedelt. Soweit das Zitat aus Knilka.
Wie wir sehen, haben alle Zeiten in der Geschichte der Kirche ihre großen Schwierigkeiten mit der Kindheitsgeschichte nach Matthäus gehabt, wenn auch nicht immer die gleichen.
Ja, meine lieben Hörerinnen und Hörer, das ist die große Frage. Die zurzeit vorherrschende kritische Exegese geht davon aus, dass der Evangelist Matthäus sein Evangelium so, wie er es jetzt, so wie wir es jetzt kennen, in den 80er Jahren nach Christus auf einmal konzipiert und verfasst habe. Das ist eine wichtige Aussage. Auf einmal konzipiert und verfasst habe. Und zwar in der Absicht, das schon vorhandene Markus-Evangelium mit Material aus einer Schrift zu ergänzen, die hauptsächlich nur Worte Jesu enthalten hatte. Da das Markus-Evangelium und diese Schrift mit Jesus-Worten die zwei Hauptquellen gewesen sind, derer sich Matthäus und Lukas bei ihrer Ergänzungsarbeit bedient haben, nennt man diese Hypothese die Zwei-Quellen-Theorie. Matthäus folgt bei seiner Arbeit dem Erzählfaden des Markus-Evangeliums und fügt an geeigneter Stelle das Ergänzungsmaterial ein. Unter dieser Voraussetzung kann nur Matthäus es gewesen sein, der diese Vorgeschichte zu einem Evangelium als Ganzes konzipiert hat. Sie ist so, wie wir sie jetzt im Matthäus-Evangelium lesen, weder bei Markus noch in der Spruchquelle vorgegeben. Wenn dem so ist, dann fällt allerdings die Vielfalt des Materials, sind ja 10 Ereignisse, das er in dieser Vorgeschichte zusammenträgt, und der Unterschied zwischen den einzelnen Teilen desselben sehr stark auf. Sein beabsichtigter Zweck, den er damit verfolgt, erscheint dem Leser höchst undurchsichtig, wenn er mit dem verwendeten Material diese von Gnilke aufgezählten theologischen Themen zum Ausdruck bringen wollte. Wer von Ihnen oder jeder beliebige Leser des Evangeliums wäre beim Lesen dieser Vorgeschichte ohne die Hinweise von den Exegeten, in unserem Fall von Nilga, überhaupt darauf gekommen, dass hier theologische Themen angekündigt werden sollen? Geschweige denn, dass er diese Themen klar erkannt hätte als den eigentlichen Zweck dieser ganzen Erzählungen. Wir fragen uns, waren unsere ersten Christen und somit auch die Menschen, die uns diese Geschichten und der Evangelist Matthäus, der uns diese Einleitung in sein Evangelium geschenkt hat, tatsächlich literarisch so verkünstelte Menschen? Oder stimmt die Voraussetzung nicht, unter der diese Exegeten, das heißt die Zwei-Quellentheorie, die Einleitung lesen? Auf diese Frage soll in den weiteren Vorträgen versucht werden, eine einsichtige und überzeugende Antwort zu geben. Und das wird unser Zweck sein der weiteren Vorträge. Ich danke Ihnen recht herzlich für das Hören und ich lade Sie jetzt schon ein, sich mit Geduld zu richten auf das Weitere, was nun folgen wird.
Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol in der Sendereihe Credo, der Glaube der Kirche. Heute zum Thema die Kindheitsgeschichte nach Matthäus. Zu Gast bei uns Pater Professor Dr. Michael Krämer aus Benediktbeuern. Professor Krämer, eine erste Frage an Sie. Offensichtlich ist es für Sie von entscheidender Bedeutung, diese Zwei-Quellentheorie zu untersuchen und sie zu überprüfen, um dadurch Rückschlüsse auf die Vorgeschichte bei Matthäus zu sehen. Vielleicht können Sie unseren Hörerinnen und Hörern noch einmal kurz sagen, die das vielleicht auch zum ersten Mal hören, was es eigentlich mit dieser Zwei-Quellentheorie genau auf sich hat.
Ja, das ist in kurzen Worten vielleicht so zu sagen. Das Christentum hat die Heilige Schrift geerbt, die ab dem 4. und 5. Jahrhundert und weiter in die Geschichte die Evangelium lesen, die waren keine Juden mehr, die haben von der hebräischen Sprache keine Ahnung gehabt, haben von den hebräischen Sitten nichts gewusst, die haben praktisch die Geschichte Jesu nur aus den Evangelien gekannt. Und wie man es da kennt, sind ja diese Ereignisse nicht im geschichtlichen Sinn geschrieben und so hat man auch tatsächlich keine tatsächliche Geschichte Jesu aus diesen Erzählungen so rekonstruieren können. Und man hat sich auch nicht so sehr für das Geschichtliche interessiert, sondern eben, wie es Paulus seinem Timotheus schreibt, es geht um den Glauben und nicht um diese Diskussionen. Ja gut, das war so. Aber dann kam eben doch die Wissenschaft in der Welt Wir wissen das, dass also mit der Renaissance ist das angegangen und bis auf den heutigen Tag sind wir ja also auf einem solchen seine Stufe angekommen, dass wir nicht nur auf den Mond und Mars kommen, sondern wir wissen noch gar nicht, wie weit wir noch hinauskommen werden. Und daran hat sich natürlich auch die Geschichte beteiligt und die Kirchengeschichte musste da auch mitgehen. Und so kamen eine ganze Reihe von Theorien auf, wie denn diese drei Evangelien zusammenhängen. Sie sind ähnlich, sind aber unterschiedlich. Warum das alles? Und da gab es fantastische natürliche Erklärungen. Bis 1838 zwei evangelische, ein Pfarrer und ein Gymnasiallehrer auf den Gedanken gekommen sind, der schon vorbereitet war, aber sie hatten es dann angewendet, auf den Gedanken gekommen sind, dass eigentlich, wenn man hinschaut, das Markus-Evangelium die älteste Struktur des Evangeliums darstellt und dass Matthäus und Lukas dem Markus folgen, aber aus irgendeiner anderen Quelle haben sie noch Material gefunden, was Markus nicht hat, und damit haben sie ihre Evangelien ergänzt, und so ist Ende des, in der letzten Hälfte des ersten Jahrhunderts, sind dann die Evangelien Matthäus und Lukas noch entstanden, wo das Markus-Evangelium also schon mindestens 20, 30 Jahre älter gewesen ist. Das ist also dann diese Zwei-Quellentheorie, und dann hat man intensiv angefangen, damit zu arbeiten, und man hat gemeint, jetzt hätten wir das Richtige gefunden, aber es hat sich gezeigt im Laufe der Geschichte, dass das nicht so einfach gewesen ist. Zwei Jahrhunderte lang arbeiten wir schon an den Problemen der Evangelien anhand der Zwei-Quellentheorie. Und nun, ich bin seit meiner Ausbildung als Exeget, bin ich irgendwie in Zweifel geraten, ob diese ganze Sache stimmen kann. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass es wahr sein kann, dass die Urkirche vom ersten Jahrhundert an tradiert, dass das Matthäusevangelium das erste und älteste sei. Und dass jetzt 1838 zum ersten Mal ein Einwand dagegen kommt, dass das Markus-Evangelium das älteste sei. Ich meine, wenn eine unangefochtene Tradition der Kirche durch Jahrhunderte so weitergegeben wurde, muss etwas Wahres dahinter sein. Was es ist, das muss man finden. Zweite Schwierigkeit war, als ich Exeget gewesen bin und mir jetzt die Texte genau anschauen musste und sah dann, was denn eigentlich Matthäus und was Lukas mit den Texten des Markus-Evangeliums und dieser Quelle, den Texten aus dieser Quelle gemacht haben, dann sträuben sich einem die Haare. Das heißt, sie haben nicht nur frei das wiedergegeben, sondern manche Texte haben sie auseinandergerissen, einen Teil dorthin gemacht und dahin und einen Teil weggelassen. Da habe ich gesagt, so kann man nicht mit Traditionen umgehen, die apostolische Autorität genießen. Und als dann ein evangelischer Schüler von Joachim Jeremias von diesem Professor, der auch die Zwei-Quellentheorie angezweifelt hatte, auf das Thema gehetzt wurde, er soll untersuchen, ob es denn möglich sei, die zwei Versionen der Bergpredigt aus einem und derselben Text der Quelle ableiten zu können. Und dieser hat eine glänzende Arbeit geschrieben und kam zum Schluss, es ist nicht möglich. Diese drei Argumente haben gesagt, Michael, die zwei Quellentheorie kann nicht stimmen. Und von da an habe ich also versucht, eine Lösung zu finden. Und was ich Ihnen da jetzt in der matthäischen Kindheitsgeschichte anders erzählen werde, als Sie es gehört haben in dem, was ich bis jetzt vorgetragen habe, dann kommt das alles von daher, weil ich von einem anderen Standpunkt jetzt diese Texte lese. Also das glaube ich einigermaßen gesagt zu haben.
Und wenn man das Ganze umdreht, wenn ich Sie richtig verstanden habe, meinen Sie, dass es genau diese Prämisse ist, die wiederum dazu führt, dass man die Kindheitsgeschichte bei Matthäus eben nicht richtig versteht?
Eben.
Denn offensichtlich kommen die Schwierigkeiten daher, dass man von einer Prämisse ausgeht, die dann auf diese Texte angewandt nicht mehr funktioniert, also zumindest diese Texte in große Schwierigkeiten bringt.
Genau, das ist der Grund. Also, ja. Weil man von dieser Theorie die Texte liest, hat man diese Schwierigkeiten, dass da jetzt eine Menge zehn Ereignisse sind aneinander gehängt, hängen geschichtlich nicht zusammen, hängen inhaltlich nicht zusammen. Was wollen die alles sagen? Das habe ich jetzt alles zitiert, was Kniedeker dazu sagt. Also da sollen Themen angedeutet werden und sagt, wer kommt auf solchen Gedanken, wenn er diese Texte liest? Da frage ich mich, sind denn unsere Christen, Urchristen und die Autoren unserer Evangelien tatsächlich so verkünstelt gewesen sind, dass sie einen solchen Text schreiben, den niemand verstehen kann?
Es ist ja oftmals so, dass die Exegese in einigen Rechtfertigungsschwierigkeiten immer wieder ist. Das heißt, man sagt, es ist eine etwas verkopfte Wissenschaft, die vielleicht mit einem alltäglichen Bibelverständnis dann doch nicht unbedingt korrespondieren muss. Die machen ihres, das ist eines die Wissenschaft, das andere ist ein unmittelbarer, hermeneutisch direkter Zugang. Können Sie uns vielleicht nochmal sagen, was denn jetzt Ihre Ergebnisse, ohne sie wirklich im Detail vorwegnehmen zu müssen, dann auch für einen Gläubigen bedeuten können?
Ich glaube, aus den zwei Rückmeldungen, die ich erwähnt habe, da schon deutlich hervorgeht, was diese Erklärung einem Menschen von heute bedeutet. Das heißt, ein Mensch, der heute historisch kritisch aufgewachsen ist, das heißt, wir können einfach nicht einfach alles hinnehmen, was uns gesagt wird. Wir wollen alles wissen, wie es ist und wie es wirklich ist und wie es geschichtlich ist. Und darum können wir nicht einfach die Heilige Schrift lesen und so tun, als würden wir es nicht mehr, würden wir das als vom Himmel gefallen verstehen wollen. Und das sind die Schwierigkeiten, die der Mensch heute mit unseren Evangelien hat, wenn man an die Texte so herangeht. Was Sie mich jetzt fragen, da wäre ein sehr wichtiges Thema vorher zu behandeln, anstatt die Kindheitsgeschichte, nämlich der Gebrauch der Heiligen Schrift. Wie geht man mit der Heiligen Schrift eigentlich um? Wir nehmen die Heilige Schrift in die Hand, lesen einen Satz und was uns einfällt, das ist der Sinn der Heiligen Schrift. Ja, von wegen.
Vielen Dank dafür. Wir haben einen ersten Anrufer, der uns erreicht hat, Herr Schröttger aus Edermessen. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott und guten Abend, Herr Pater Professor. Ich wollte Ihnen danken für die einleitenden Worte. Insofern, dass Sie mal darlegen, was sich quasi im letzten Jahrhundert entwickelt hat. Und dass Sie dann aber auch uns gesagt haben, dass man damit im Grunde genommen, jetzt sage ich es mal mit meinen derben Worten, einen Eiertanz mit überlieferter Wahrheit gemacht hat. Insofern, weil die Kirche ja lange Zeit was geglaubt hat und jetzt meint man, wir drehen das alles um. Ich habe in der Schule sogar gelernt, dass die Synoptika im Grunde genommen so erst im 2., 3. Jahrhundert nach Christus zusammengeschrieben worden sind, wobei ich mir dann gesagt habe, was bleibt dann noch authentisch? Ich wollte das also gar nicht wahrhaben in dem Zusammenhang, weil ich mir gesagt habe, wenn man schon Zeugen hat, also Blutzeugen, aber auch Märtyrer, die Schriftzeugnisse über das Christentum dargelegt haben. Wenn das gegeben hat, dass es Rechtfertigungsschriften gab über das Christentum, dann wird es auch in der frühen Zeit Schriften gegeben haben, Berichte gegeben haben über das Leben Jesu. So unvollkommen können wir ja gar nicht gewesen sein in der damaligen Zeit.
Ja, das ist tatsächlich auch nicht so, als hätten wir erst Schriften aus dem 4. oder 5. Jahrhundert. Wir haben Schriften und Zeugen unseres Christentums vom 1. Jahrhundert an. Und das lässt nicht zu, dass man denkt, dass diese Leute, die das uns überliefert haben, dass die fabuliert haben. Die haben sich an geschichtliche Ereignisse und Tatsachen gehalten. Nur, wie die in den Evangelien zusammenstehen und zusammengekommen sind, das ist ein riesiges Problem. Ich persönlich, wenn ich jetzt das Bekenntnis ablegen muss, beschäftige mich damit seit 1969 bis 1993 und bin noch nicht fertig daran.
Ja,
ich habe die Entstehungsgeschichte eben der synoptischen Evangelien, der drei ersten Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas. Bisher habe ich eines fertig veröffentlicht. Das Markus-Evangelium ist fertig im Rohbau sozusagen, also im Computer. Und bei Lukas bin ich in der Hälfte. Ich hoffe, dass ich bei meinen 85 noch ein Jahr lang fähig werde, das Lukas-Evangelium zu Ende zu bringen. Dann kann ich das Ganze darstellen, so wie ich Ihnen jetzt die Kindheitsgeschichte darstelle.
Das wäre wunderbar. Ich komme hier aus der betrachtenden Ecke und ich wollte gerne mal so einen Gedanken mit hineinbringen. Vielleicht kommt es bei Ihnen dann wissenschaftlich in den nächsten Vorträgen. Und zwar insofern, weil ich mir gesagt habe, Jesus selber sagt es ja auch, ich bin Weg, Wahrheit und Leben. Und Gott bleibt sich ja selber treu in seinem Anspruch. Das wird ja auch später auch gesagt. Und wenn es heißt, er kommt in sein Eigentum, das ist wie bei der griechischen Katharsis, wenn er wirklich für das Volk gelebt hat und mitgelebt hat und Gott ein Verständnis für uns haben will, wird er das mit durchlitten haben. Und so werden dann auch die Schriftsteller, sag ich mal, versucht haben, das auch schon im Anfang aufzuleuchten, dass er nicht irgendwie, sag ich mal, aus dem Irgendwoher jetzt sagt, ich mache jetzt alles neu.
Im Großen und Ganzen würde ich so sagen, unsere wissenschaftliche Erkenntnis ist heutzutage so weit, dass wir tatsächlich die Texte unserer Evangelien sachgerecht wissenschaftlich erkennen können. Nur die Zwei-Quellentheorie ist noch ein Hindernis. Aber wenn man sich beschäftigt hatte, wie ich mich lange Jahre damit beschäftigte, und nach so vielen Jahren von 1969 bis 1993 an den Bergpredigten gearbeitet habe, nur an den Bergpredigten, dann kann man feststellen, dass alles, was in unseren Evangelien drinnen steht, ist menschlich unglaublich sachgerecht zu verstehen. Man muss nur die Sprache kennen und die Situationen, in denen es gesprochen worden ist. Und das darf man bei einem Fachmann voraussetzen. Und das habe ich auch gemacht bei diesen Werken über die Bergpredigt. Und da kam ich eben zur Erkenntnis, dass wenn man die Sprache und die Geschichte kennt, und die Sprache und die Geschichte konnten wir ja außerhalb der Bibel lernen, dann kann man unsere Evangelientexte als sachgerechte, historisch sachgerecht gesprochene Worte sind, Aussagen sind. Und das macht unser Evangelium auch als geschichtliches Buch glaubwürdig. Und das werden Sie erkennen am Ende, wenn ich jetzt die die Kindheitsgeschichte erklärt habe, dass das tatsächlich so verstanden werden kann.
Vielen herzlichen Dank, auch Herr Schröttke, für Ihren Beitrag, dass Sie sich hier eingebracht haben. Wir sind sehr gespannt auf den nächsten Vortrag in dieser Reihe, wenn wir Sie zum Abschluss dieser ersten Sendung noch um Ihren priesterlichen Segen bitten dürften.
Vater im Himmel, aus Liebe zu uns Menschen, die du geschaffen hast und die von dir abgewichen sind durch die Erbsünde, hast du deinen eingeborenen Sohn als unser Retter und Erlöser gesandt. Und er hat uns den Weg gezeigt und nicht nur gezeigt, er hat uns ihn geöffnet, dass wir als Kinder Gottes deine Erben geworden sind und die Hoffnung haben, nach diesem irdischen Leben bei dir in deiner göttlichen Herrlichkeit zu stehen. Und diesen Segen, den du uns durch deinen Sohn Jesus gegeben hast, und den bitte ich dich jetzt, dich, den Vater und den Sohn, für alle, die mich jetzt hören und die auch die weiteren Vorträge hören werden, damit sie im Glauben wachsen, im Glauben stärker werden und im Glauben feststehen bis zur Vollendung ihres irdischen Lebens. Das gewähre uns der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.